Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Stoner, Frank und Frei. Heute möchte ich ein bisschen über den Zeitgeist sprechen, über unseren Zeitgeist. Ich mache das ja sehr oft, dass ich da diese Formulierung benutze, wir leben in faustischen Zeiten, dieses faustische Denken. Und heute möchte ich mal so ein paar Themen, die aktuell in unserer Gesellschaft heiß diskutiert werden, ein paar von diesen Themen möchte ich mir anschauen und das in diesen Kontext setzen. Denn aus meiner Sicht, wenn ich so aus der Distanz mir diese ganzen Debatten anschaue, dann sehe ich auch dort diese Symptome für diesen faustischen modernen Menschen, der irgendwie so dieses Verhältnis zur Natur, das ist aus dem Gleichgewicht geraten. Das ist eigentlich was Zentrales beim modernen Menschen. Und manche von diesen Debatten, die jetzt hier in allen Medien auch laufen, die, finde ich, kann man aus diesem Aspekt vielleicht ein bisschen genauer einordnen, ein bisschen genauer positionieren. Und ich möchte auch mit dieser Sendung so ein paar Gedanken rüberbringen, die vielleicht auch in diese Debatte einfließen könnten, eben aus meiner Perspektive, wie das aussieht. Und diese Debatten, diese gesellschaftlichen Debatten, alles so politische und so, wir erleben ja, wie das extrem polarisiert, wie das extrem zwei Lager gibt, die sich da leidenschaftlich bekämpfen. Und aus meiner Sicht ist es so, ich gehöre keinem von diesen Lagern an, noch nie. Ich bin schon immer jemand, der so seinen eigenen Weg geht, auch eben geistig, und habe meine eigene Sicht auf die Dinge. Und ich habe das schon so oft in meinem Leben erlebt, dass ich so zwischen den Stühlen stehe, zwischen diesen Lagern. Und manchmal ist es auch nervig. Manchmal hätte man gern so auch so die Stärke. Ja, hier ist meine Community, hier ist meine Bubble, hier ist meine Clique, meine Szene, zu der gehöre ich dazu. Aber ganz ehrlich, in dem ganz allgemein fühle ich mich damit sehr wohl. Ja, wenn du ein autonomer Mensch bist, ein autonomer Geist bist, frei denkst, deine eigenen Wege gehst, dann ist es eher eine Position, aus meiner Sicht, die einem Freiheit verschafft, eben in alle möglichen Richtungen zu gehen. Weil so ein Lager, das hat auch immer Grenzen, ideologische Grenzen, Meinungsgrenzen. Und da musst du dich dann in dem Lager halt in diese Begrenzung aufhalten. Die Idee von Freigeist ist, dass du es eben nicht hast. Und tatsächlich ist es aus meiner Sicht eine wesentlich angenehmere Position, und wo du halt in Frieden mit dir selbst bist. Ich schicke das voraus, weil ich jetzt eben mich auf dieses Terrain begebe. Das sind Themen, die sind wie ein Minenfeld, weil es eben diese zwei Gruppen gibt. Und wahrscheinlich, wenn man sich da reinbegibt und das, was ich sage, manche Dinge, die ich sage, die ecken bei dem einen Lager an, manche ecken wieder bei dem anderen an. Am Ende kriegt man von beiden Seiten es ab. Aber hey, das ist halt nur mal Teil von diesem Spiel. Jo, um was geht's? Als erstes Thema, ganz aktuell. Es gab vor ein paar Tagen in den Dolomiten einen großen Gletscherabbruch. Am Marmolata-Gletscher. Marmolata ist Italien, ist der höchste Berg der Dolomiten. Und da gibt es auch einen Gletscher. Und wie das bei Gletschern ist, die sind ja dynamisch, die bewegen sich, das Eis fließt sozusagen ganz langsam und ab und an bricht halt mal was ab. Und das ist natürlich verhängnisvoll, wenn für die Bergsteiger, die dort sind. Es sind mehrere Leute ums Leben gekommen, einige verletzt, manche werden noch vermisst, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Es gibt auch Footage davon, wo man das sieht und hey, boah, das ist schon krass, wenn da so ein riesengroßes Stück Eis sozusagen abbricht und dann eine Lawine aus Eis, Schnee, Gestein, Geröll da irgendwie nach unten geht. Und halt alle, die da unten sind, hast du dann keine Chance mehr. So. Ein Unglück, eine Tragödie. So. Ein Unglück dieser Art passieren aber öfter. Aber bei uns ist es natürlich dann fast schon so reflexartig die Reaktion, der Klimawandel, die Gletscher schmelzen. So. Das ist das Problem. Und es hat sich dann auch gleich Reinhold Messner zu Wort gemeldet. Reinhold Messner, ich habe riesen Respekt vor dem. So. Die Leistung, die der gehabt hat, die respektiere ich so sehr. Und weil ich auch wirklich ein Mensch bin, als Menschenfreund, als Humanist, ich bewundere alle menschlichen Leistungen, so, was der Mensch nicht alles fähig ist. Und so ein Typ wie Messner, der als Erster da so hier auf die hohen 8000er im Himalaya gegangen ist, ohne Sauerstoff, also auch der Ansatz so, das finde ich natürlich schon stark, habe ich riesen Respekt davor. Naja, und Messner hat gesagt, das ist halt eine Folge des Klimawandels und der Erderwärmung. Und sein Zitat ist, diese fressen die Gletscher weg, sagte er. Und die meisten stimmen dem zu. Ja, wissen wir, Klimawandel, alles wird wärmer. Oh ja, hier die Gletscher schmelzen, deswegen bricht das ab, deswegen sterben dort Leute. Seht ihr es endlich? Wir müssen was tun gegen den Klimawandel. Aber noch ein Wort zu Messner. Bei allem Respekt, den ich vor ihm habe, aber ist er nicht auch geradezu der Prototyp dieses faustischen Menschen? Was ist dieses Faustische? Dieses Faustische ist das Maßlose, dieses in die Unendlichkeit gehen, alle Limits brechen, immer noch mehr weiter, weiter, höher, schneller. Das ist so das Faustische, dieses Getriebene. Und ganz ehrlich, nicht nur Messner, sondern fast alle von diesen Extrembergsteigern, Extremabenteuern haben auch diesen Charakterzug, dieses Getriebene, dieses immer, immer weiter, so immer, immer noch mehr. Dieses auch nicht dann zufrieden sein irgendwie mit dem, was man erreicht hat, sondern da geht's halt noch weiter. Weil die Unendlichkeit, es kommt eben nie der Punkt, wo du, hey, am Ende des Regenbogens angekommen bist und hier ist das Ziel. Klar, auf der Erde, wenn du alle höchsten Berge bestiegen hast, gibt keine höheren mehr. Aber dann kann man da noch mehr machen. Man kann es noch schneller gehen und vielleicht schafft man auch zwei von diesen Bergen in einer Tour oder was auch immer. Das immer weiter rausschieben, dieses auch, dass dann der Mensch dann nicht zufrieden ist. Das ist so ein Charaktertum von dem faustischen Menschen, wie ich es nennen würde. Und tatsächlich habe ich solche Leute schon kennengelernt. Hier geht es nicht um Bashing. Ey, so extreme Abenteurer, Bergsteiger sind faszinierende Typen. So. Faszinierend, so was sie alles drauf haben, die Leistung, wow. Aber gleichzeitig spürt man das auch schon, diese Unzufriedenheit. Ich habe in Nepal, wo ich selbst dort war, habe ich mal Bergsteiger getroffen, die gerade von so einer Himalaya-Expedition zurückkamen und einer von ihren Kameraden ist oben geblieben. So. Und dann reden wir so miteinander und denkst du vielleicht, das müsste eigentlich schon ein zentrales Punkt sein. Das hat den auch schwer beschäftigt. Es war jemand, mit dem der schon lange auf Touren war und so eine alte Bergsteiger-Kameradschaft und einer verliert da sein Leben, steckst du nicht leicht weg. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, das ist nicht das Hauptthema jetzt bei ihm oder dass man da reflektiert und sagt, okay, jetzt vielleicht genug jetzt mit dieser Bergsteigerei, sondern es ist wirklich, der Typ hat selber gesagt, weil ich habe ihn dann gefragt, warum machst du das eigentlich? Also warum gehst du dieses Risiko immer wieder ein? Ich meine, ich selber habe auch mal in jungen Jahren meine Grenzen ausgecheckt, einfach nur so im Sinne der Selbstwahrnehmung, wie stark bin ich, aber wie weit treibst du das immer so? Ich meine, warum bist du denn nie zufrieden, wenn du es gemacht hast? Und der hat dann auch wirklich so gesagt, naja, also so wirklich lebendig fühlt er sich eben nur in diesen extremen Situationen. Und das ist dann schon fast wie so eine Abhängigkeit, so eine Sucht nach diesem Kick, nach diesem Gefühl. Und das würde ich sagen, das ist halt so ein faustischer Trip. Das Faustische ist per se nicht schlecht. Das ist schon okay, wenn du so ein Motor in dir drin hast, der dich auch vorantreibt und auch Grenzen überschreiten, mal Neues entdecken. Hey, das sind alles die Dinge, wo ich dabei bin. Aber wenn es um diese Besessenheit geht, dieses Eifern, dieses koste es, was es wolle, das durchzusetzen, das ist, wo dann oft aus diesem Faustischen eben auch Tragödien entstehen. Ne? Wo waren wir denn? Hier bei der Marmolata, also der Marmolata-Gletscher, der dort abgebrochen ist. Und es wird eben sofort gesagt, hey, Klimawandel. Natürlich wandelt sich das Klima. Das ist die Natur vom Klima. Das ist eben nichts Statisches. Das ist die ganze Zeit im Wandel. So wie überhaupt die ganze materielle Welt die ganze Zeit im Wandel ist. Panterei. Alles fließt. Das ist eine philosophische Verständnis, was man schon in der Antike aufgebracht hat. Die materielle Welt ist im Wandel. Wetter, Natur, Wetter und Klima sind permanent im Wandel. Und die Leute glauben aber heute, dass es so eine einseitige Richtung ist. Und das Fatale daran ist auch, dass man glaubt, der Mensch würde es selber machen. Der Mensch würde den Wandel machen. Ja? Aber kommen wir mal zu diesem Thema Gletscher, weil tatsächlich die Gletscher in den Alpen gehen zurück. Das sind wiederum Fakten, an denen kommt man nicht vorbei. So, ich meine, man weiß das ganz gut, weil wir halt hier schon lange in den Alpen leben und du kannst Bilder vergleichen, Fotos von einem Gletscher vor 100 Jahren im Vergleich mit heute. Die Gletscher werden weniger, die gehen zurück. Das ist Fakt. Die Frage ist, gehen die Gletscher zurück, weil der Mensch diesen Klimawandel ausgelöst hat? Die Grundidee ist ja da dahinter, dass seit der Industrialisierung durch das viele Verbrennen von Kohlenstoff, Kohle war halt vor dem Erdölzeitalter der Hauptmotor, aber dann noch Erdöl, dass durch diese ganze Verbrennung der CO2-Gehalt halt steigt und da kommt dieser Klimawandel her. Das ist ja die Grundidee. Aber und deswegen verschwinden die Gletscher, so glauben das die Leute. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Gletscher nie irgendwie konstant waren. Sondern es ist tatsächlich so, dass seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Gletscher weniger werden. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Peak war, eine Spitze, wenn es darum geht, um Vereisung in der Alpen. Tatsächlich waren Mitte des 19. Jahrhunderts hatten wir so viele Gletscher in den Alpen wie seit der letzten Eiszeit. Und da sind wir dann bei, wow, müssen Sie nicht falsch sagen, 11.000, 14.000 Jahre, irgend sowas. Ja. Also über 10.000. Und seit dieser Eiszeit sind diese Gletscher im 19. Jahrhundert mit am stärksten gewesen. Und da gibt es klare Belege dafür. Das ist jetzt nicht eine Theorie, sondern das ist der Stand der Wissenschaft. Ein richtig spannendes Beispiel, und da habe ich hier ein Foto mitgebracht, das ist aus Österreich, das ist das hier. Ich weiß nicht, ob man es genau erkennen kann. Das hier ist im Gletschervorfeld hier vom Großglockner. Das ist der Pasterze-Gletscher. Das ist einer der größten Gletscher in Österreich, glaube ich. Großglockner müsste auch der höchste Berg sein. Hohe Tauern ist das. Und das ist so im Gletschervorfeld. Also weiter oben kommt dann irgendwann der Gletscher. Und hier sehen wir schon, das ist, wo halt früher Eis war. Noch vor vielleicht wenigen Jahrzehnten, wo der Gletscher war. Und je mehr sich der Gletscher zurückzieht, desto mehr kommt hier zum Vorschein, was wir vorher nicht gesehen haben. Und was ist denn das hier? Das hat man vor ein paar Jahren, ist dieses Bild entstanden, vor ein paar Jahren hat man das erste entdeckt. Das hier ist ein großer Baumstamm. Könnt ihr das sehen? So in zwei Zweige sozusagen übergeben, das ist ein Baumstamm, mehrere Meter groß. Und das ist eine Zirbe. Und was bedeutet denn das? Das zeigt, dass dort, wo in unserer Zeit noch, in unserer Lebenszeit vielleicht noch Eis war und Gletscher, dass da aber zu anderen Zeiten Bäume standen. Und mindestens auf der Höhe, möglicherweise, wahrscheinlich sogar wesentlich höher, weil alles, was hier ist, ist ja vom Gletscher im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte hier runtergeflossen. Also an der Stelle oder weiter oben sind Bäume gewachsen. Ey, check das aus, in den Alpen, es ist nochmal ein Riesenunterschied zwischen wo ein Gletscher wächst und wo Bäume wachsen. Dazwischen ist auch eine riesengroße Zone, wo halt schon jenseits der Baumgrenze, sagt man, ja, wo halt keine Bäume mehr wachsen, weil das Klima schon raus, wo aber noch kein Gletscher ist, ja, wo es im Winter Schnee hat und im Sommer halt Stein. Das heißt, das hier zeigt, dass die Baumgrenze unglaublich viel weit höher gewesen sein muss. Und das ist nicht jetzt nur so ein Einzelfund, dass man sagt, okay, hey, wer weiß, was da passiert ist, ja, dass das Ding da hinkommt, sondern tatsächlich an diesen Gletscherkanten oder im Gletschervorfeld findet man ganz viele so Teile von Pflanzen, und wo man eben Rückschlüsse ziehen kann auf das Klima. Man weiß nicht genau, wie man, also diese Datierung von so einem Baum, weiß ich nicht genau, ich glaube, es geht auf, ich habe jetzt unterschiedliche Zahlen, ich bin mir nicht ganz sicher, 3000 oder 6000 Jahre alt. Ist letztens für uns auch egal, weil beide Zahlen sind in unserer Geschichte. Also vor 3000 Jahren haben hier Menschen gelebt, vor 6000 Jahren auch. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwas, was vor Millionen von Jahren passiert ist, sondern das ist in unserer Menschheitsgeschichte so. Und da können wir eindeutig erkennen, wie halt dieses Klima mal raufgeht, mal runter, es wird mal feuchter, es ist mal trockener. Davon haben wir letztens bei dem Thema Flüsse und Staudämme gesprochen. Und mit dem Klima ist es genauso. Es gibt halt Phasen, wo die Temperatur höher ist, es gibt Phasen, wo sie weiter unten ist. Und jetzt diese Angst, die wir haben, oh, die Gletscher fließen, schmelzen uns alle weg. Es waren auch nicht überall dort Gletscher, wo jetzt Gletscher sind. Gletscher kommen und gehen auch. Ich will damit nicht sagen, dass die Alpen komplett eisfrei werden, weil da gibt es auch wiederum Gegenbeispiele. Wir kennen den Ötzi, ja, diese Bronzezeitmensch, den auch so ein Gletscher ausgespuckt hat. Der war definitiv hier, ich weiß nicht, wie alt ist der, aber so 3000 Jahre war der auf jeden Fall gefroren. Der war, also es heißt nicht, dass vor 3000 Jahren oder so die Alpen eisfrei waren, aber die Größe der Gletscher und wo überall Gletscher waren, da gab es definitiv Riesenunterschiede. Und da ist die Wissenschaft, die Leute, die sich damit beschäftigen, hier mit der Pasterze. Ich habe hier die Informationen unter anderem aus der Salzburg-Wikipedia. Die steht jetzt nicht im Verdacht, irgendwie so eine obskure Seite zu sein. Das ist der wissenschaftliche Stand, dass eben die es lange Zeiten auch gab oder Zeiten gab, wo eben die Baumgrenze viel, viel höher war, wo dort, wo heute noch Gletscher sind, früher Bäume standen. Ne? Und deswegen ist es schon eine Frage, muss man jetzt alles drum geben, diese Gletscher zu erhalten? Ich weiß, das ist auch so diese Idee, wir können über diese natürlichen Rhythmen, wir können dort eingreifen. Wir können eine Entwicklung, die uns nicht gefällt, können wir aufhalten. Und andererseits können wir vielleicht eine Entwicklung anschieben, die wir gerne hätten. Aber das sind alles Eingriffe in die Natur. Und ob die so sinnvoll sind, ist die Frage. Und heute ist es so, klar, wenn wir jetzt wir sehen es aus unserer Zeit, und wenn du jetzt heute hier im Großraum an der Zugspitze lebst, empfindest du es vielleicht schon als, ah, schade, der Gletscher, da oben wird immer weniger. Aber das heißt nicht, dass der Mensch jetzt den Gletscher kaputt gemacht hat. Dafür gibt es überhaupt keine Belege, sondern das zeigt, es geht halt rauf und runter. Und es ist eher so die Frage, wie weit können wir dort überhaupt Einfluss nehmen? Und das ist so dieser faustische Gedanke dahinter. Wir bestimmen das auf einmal. Wir greifen ein in diese Rhythmen, obwohl wir die gar nicht richtig verstehen. Weil das ist auch noch wichtig, wenn ich davon spreche, dass es immer so Wellen gibt. Es geht halt mal, geht halt mal bergauf, bergab. Mal mehr Feuchtigkeit, mal weniger. Mal ist mehr Wasser in dem Fluss, mal weniger. Mal ist es wärmer, mal weniger. Diese Phasen. Der Rhythmus folgt auch keiner genauen Gesetzmäßigkeit. Das finde ich ist auch ganz wichtig. Es ist nicht so, dass du das berechnen kannst und dass es hier wie eine perfekte Kurve so läuft, sondern da gibt es auch immer wieder Ausschläge, da gibt es plötzlich sind wir 30 Jahre dazwischen, was erdgeschichtlich nichts ist, wo auf einmal Anomalien sind. Also all diese Dinge sind da. Was wir nur sagen können ist, es ändert sich halt die ganze Zeit. Und du kannst diese Veränderung nicht beschleunigen, du kannst sie aber auch nicht aufhalten. Das ist beides ist aus meiner Sicht ich ringe immer nach Worten, aber am Ende komme ich immer auf das Faustische. Ich möchte das nicht jetzt überstrapazieren, diesen Begriff, aber das ist, beschreibt für mich das Phänomen, wo der Mensch sich über die Natur stellt. Weil er eben nicht mehr so in Harmonie ist, greift der Mensch jetzt dort ein. Und da kommst du natürlich von einem zum anderen. Ne? Weil wir reden hier von komplexen Systemen. Systeme, die in Bewegung sind, die dynamisch sind. Und da, wo du diese ganzen Wechselwirkungen gar nicht abschätzen kannst. Ja. Letztens, wo wir von den Flüssen geredet haben, könnte man noch viel tiefer reingehen. Aber wir wissen eben nicht, was das auf Dauer für Konsequenzen hat, wenn du Flüsse so extrem in ihrem Flusslauf veränderst. Aber es hat Einfluss. Wir haben ja ein komplexes System, und was wir nicht ganz verstehen. Und jeder Eingriff da drin birgt natürlich die Gefahr, dass du an einer Stelle machen wir was Gutes oder was du für gut, für richtig hältst. Aber das hat wieder eine Folge woanders. Und das ist wie diese Geschichte auch vom Zauberlehrling. Ja? Ein komplexes System, du greifst ein und dann können die Dinge echt außer Kontrolle gehen. Ja? Dann geht hier wieder schief, jetzt muss ich hier was machen. In dem Fall, wo ich hier was mache, der Druck, den ich da aufbaue, der kommt woanders wieder hoch. So. Ihr könnt euch das vorstellen und das ist meistens nicht angeraten. Ne? Komplexe Systeme, gerade wenn sie funktionieren, dann lasst die Finger davon. Ne? Ein weiteres Beispiel, was jetzt aktuell gerade hohe Wellen schlägt, ist rund um das Thema Cancel Culture. Jetzt, wann war es? Letzte Woche oder vor zwei Wochen sollte in Berlin an der Humboldt-Universität sollte eine Biologin, ich habe ihren Namen hier, Marie-Louise Vollbrecht, die sollte dort einen Vortrag halten zu dem Thema Geschlechter. Und sie ist eine Biologin und sie vertritt halt den Standpunkt, dass es in der Natur, in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Und das ist so die biologische Sichtweise darauf, die naturwissenschaftliche Sichtweise. Und daraufhin gab es aber dann Widerstand an der Humboldt-Universität von einigen Studenten, insbesondere der Arbeitskreis kritischer Juristinnen. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche mit den Sternchen und so. Verzeiht mir das. Aber so ist halt einfach der Name von der Gruppe, der Arbeitskreis kritischer Juristinnen. Die haben sich da dagegen gestellt, gegen diesen Vortrag. Und die haben gesagt, die haben auf Twitter dann einen Aufruf gemacht, da habe ich das her, da steht dann drin, Ich lese es mal vor, wie es dort in Twitter abgedruckt, weil es ist auch von der Sprache ein bisschen durcheinander, aber ich lese mal einfach vor. Geschlossen gegen Trans-Stern-Feindlichkeit. Keine Bühne für die Co-Autorin von Statements einer biologischen Realität der Zweigeschlechtlichkeit und woker Trans-Ideologie. An unserer Uni gibt es keinen Platz für Queerfeindlichkeit. Zitat Ende. Das ist sozusagen die Argumente, die von den Leuten kommen, die sagen, hey, diese Frau wollen wir bei uns nicht hören. Und hier der letzte Satz, den die ja gesagt haben, an unserer Uni gibt es keinen Platz für Queerfeindlichkeit, da bin ich ja dabei. Das unterstütze ich. Hey, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die aus irgendwie einem konservativen Lager stammen und das ist alles blöd. Leben und leben lassen. Und wenn es heißt, kein Platz für Feindlichkeit, egal ob das Feindlichkeit gegen Queer ist oder gegen was auch immer, da bin ich ja voll bei euch. Die Universität sollte ein freier Raum sein. Da darf kein Platz sein für Feindlichkeit. Also wenn wirklich Leute diffamiert werden, unterdrückt werden, ein Klima von Machtausnutzung, Gewalt, all diese Dinge, das ist völlig, völlig legitim, wenn da Studenten sagen, nee, an unserer Uni nicht. Aber ist denn ein Vortrag von der Biologin, ist es wirklich eine Queerfeindlichkeit? Das ist die Frage, über die wir uns hier Gedanken machen sollten. Ist es feindlich gegenüber irgendwelchen Menschen? Diese ganze Geschichte mit dem Vortrag und den gecancelten Vortrag an der Humboldt-Uni hat da eine Vorgeschichte. Viele sehen das ja nur so als ein singulares Ereignis, aber das ist, da gab es schon eine Reihe Sachen vorher, die da gelaufen sind. Und im Grunde genommen hat jetzt diese Story, also auch mit dieser Biologin, mit der Frau Vollbrecht, die hat ein paar Wochen vorher angefangen. Da haben mehrere Wissenschaftler aus dem Bereich Biologie, aber nicht nur, aber mehrere Wissenschaftler, die haben einen öffentlichen Aufruf, einen öffentlichen Brief verfasst, der unter anderem auch in der Welt abgedruckt wurde, oder ich weiß nicht, ob er abgedruckt wurde, ich habe online gelesen, ne? Welt, Springer Presse, also schon hier richtig Mainstream. Und dort stand dieser Aufruf von diesen Wissenschaftlern. Und in dem prangen sie zwei Dinge an, wo sie sagen, dass es falsch ist. Zum einen ist es der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wo eben schon, so sagen das die Wissenschaftler, wo schon mehrmals Programmpunkte gelaufen sind. Es geht dann auch oft, wenn es um diese Gender-Agenda zu forcieren, das kennen wir, werden auch die Medien genutzt. Und da sind wohl mehrere Beispiele, die führen dann auf. Der Brief, der hat dann einen Anhang, das geht über 65 Seiten, wo dann die Beispiele auch genau aufgezeigt werden, wo im Fernsehen Aussagen getroffen werden zum Thema Gender, die naturwissenschaftlich völlig haltlos sind, die falsch sind. Also die nicht nur eine Interpretationsfrage sind, sondern die falsch sind. Das sagen die Wissenschaftler. Ja. Das ist sozusagen diese Debatte. Und so haben die dann eben in der Welt, gab es auch einen langen Artikel oder einen Kommentar sogar, den einer von diesen Wissenschaftlern geschrieben hat, warum die diesen Aufruf machen und so weiter und das ein bisschen erklärt haben. Daraufhin gab es dann in der Welt ein paar Tage später eine Gegendarstellung. Das war dann, die kam dann von dem Queer-Beauftragten der Bundesregierung, der heißt Sven Lehmann. Und der hat dann in der Welt einen Kommentar auch geschrieben, der das eben kritisiert, diese Haltung von den Wissenschaftlern. Und ich kann mal zitieren, was Sven Lehmann dort in der Welt geschrieben hat. Zitat: Die AutorInnen sprechen in ihrem Text von einer bestätigten wissenschaftlichen Erkenntnis der Zweigeschlechtlichkeit. Spätestens hier kann man den Text eigentlich weglegen und als quasi kreationistisches Erzeugnis ignorieren. Ich machte mir trotzdem die Mühe, dem zu entgegnen. Intergeschlechtlichkeit existiert, Transgeschlechtlichkeit existiert. Zitat Ende. Das ist also, was der Queer-Beauftragte schreibt. Und das finde ich auch schon, das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, seine Argumentation, wieso er jetzt eine Aussage, dass es in der Natur nur zwei Geschlechter gibt, wieso er das in die kreationistische Ecke steckt. Ihr wisst, Kreationismus, da geht es eigentlich um Fragen Darwinismus, Kreationismus. Ja? Wie ist die Welt entstanden und das Leben? Und die eine Seite ist halt Darwinismus, haben wir schon oft drüber gesprochen, halt Mutationen und so weiter. Und die andere, Kreationismus, ist, der Name sagt schon, Kreation, Schöpfung, dass es halt einen Gott gibt, der alles gemacht hat. Aber ich weiß nicht, wie kannst du der Biologin Kreationismus jetzt unterstellen? Also das gibt für mich überhaupt keinen Sinn. Und das, was er dann so sagt, eben, er sagt selber, sobald er das liest, dass es hier um zweigeschlechtlich geht, legt er den Text weg. Okay, ich meine, du hast also vorher schon deinen Filter, was du lesen willst und was nicht. Und ich meine, wenn du ein Queer, das ist auch völlig legitim, ja, jeder von uns kann lesen, was er will. Und wenn ich keinen Bock habe auf irgendwas, dann lege ich es halt weg. Kannst du machen. Aber hey, wenn du der Queer-Beauftragte der Bundesregierung bist, ist es dann nicht deine Aufgabe, solche Texte auch zu lesen. Also es ist doch dein Job, dafür wirst du dann bezahlt. So. Weiß ich nicht, ob man dann so sagen kann, sobald da eine wissenschaftliche Erkenntnis kommt, die mir nicht in meiner Meinung entspricht, lege ich es weg. Setze mich mit auseinander. Ignoriere es. Kommt auf die Ignore-List. Dislike, weißt du, so wie man das heute halt so nennt. Und das geht eigentlich nicht. Für jemanden, der ein Beauftragter oder das, der hat da eigentlich die Aufgabe, eben zu inkludieren, auch so ein moderner Begriff, also zusammenzuführen und eben nicht was auszuklammern. Und Der zweite große Punkt, das habe ich jetzt hätte ich auch schon vorher eigentlich sagen sollen. Der zweite große Punkt, den eben diese Wissenschaftler kritisieren, das eine ist eben die Berichterstattung im öffentlichen Rundfunk, die aus ihrer Sicht an mehreren Stellen, sie zählen eine ganze Reihe Beispiele auf, nachweislich wissenschaftlich falsch ist. Und dann, ey, öffentlicher Rundfunk sollte sich an die wissenschaftlichen Standards halten, gerade wenn du bei Wissenschaftsthemen sprichst. Oder du musst es zumindest sagen, hier betreten wir vielleicht unsicheres Terrain, hier ist es vielleicht auch Spekulation. Also selbst ich versuche das irgendwo einigermaßen, mich an diese Standards zu halten. So. Aber das ist nur das eine. Das andere, warum sich diese Wissenschaftler auch aufgerufen fühlen, jetzt da öffentliche Stellung zu beziehen, dass es ja schon Pläne gibt, die aus der Politik kommen, wenn es darum geht, bei Jugendlichen chirurgische Eingriffe vorzunehmen. Wenn es darum geht, die Idee ist, von manchen Gesetzesentwürfen, es ist noch kein Gesetz, es sind Gesetzesentwürfe, die kannst du nachlesen, die auch im Koalitionsvertrag, zumindest von Grünen und FDP wurden die eingebracht, diese Gesetzentwürfe zum Entwürfe zu einem Selbstbestimmungsgesetz. Die Idee ist auch da, Geschlecht ist nicht etwas, was uns die Natur vorgibt, sondern etwas, was wir Menschen konstruieren. Das ist dieser soziologische Ansatz. Wir Menschen konstruieren das Geschlecht. Ergo darf der Mensch selbst bestimmen über sein Geschlecht. Und aus dieser Haltung heraus fordern wird in diesen Gesetzesentwürfen wird gefordert, dass Jugendliche auch selbst darüber bestimmen dürfen. Zur Not gegen den Willen von ihren Eltern. Es geht also darum, tatsächlich um chirurgische Eingriffe, die vielleicht dein Geschlecht umwandeln. Es geht um chirurgische Eingriffe, es geht um Hormonbehandlungen. Und in diesen Gesetzesentwürfen wird gefordert, dass eben die Menschen, auch die Jugendlichen, das selbst bestimmen können. Und dann auch gegen den Willen von deinen Eltern eine derartige, ich weiß gar nicht, ob man den Begriff Therapie nehmen kann, weil Therapie ist ja etwas, was etwas heilt, etwas oder heilen sollte, das ist zumindest die Idee. Aber diese Gesetzesentwürfe, die sagen, dass die Jugendlichen es selber entscheiden können. Wenn du also gerade, und wir wissen, wie das als Jugendlicher ist, hey, ich meine, du hast dort deine Aufs und Abs, auch emotional und möglicherweise eben auch diese ganzen Fragen der Identität, wer bin ich? Und natürlich betrifft es dann auch diese Geschlechtsdinge. Da kann man schon mal durcheinander geraten. Das ist überhaupt keine Frage so. Ja. Nur sollte man sehr vorsichtig sein, dann aus so einem Zustand, wo man sich vielleicht gerade nicht so richtig klar ist, daraus dann Entscheidungen zu fällen, die irreversibel sind. Ein chirurgischer Eingriff ist irreversibel. Wenn du da etwas veränderst, ist es vorbei. Hormonbehandlungen sind auch mehr oder weniger irreversibel. Das heißt, du schaffst neue Fakten. Und also, ich weiß ja nicht, wie euer Rechtsverständnis ist. Und ich stehe immer für Freiheit. Aber ich bin auch selber Familienvater und denke mir, also so eine Entscheidung, das kannst du eigentlich einem Jugendlichen nicht überlassen. Vor allem nicht gegen den Willen der Eltern. Und die argumentieren dann schon so, dass wer weiß, wie man das dann durchsetzt. Dann kommen dann Jugendämter ins Spiel und so weiter. Höchst schwierige Sache. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Deutschland kannst du dich als 16-, 17-Jähriger noch nicht mal tätowieren lassen, ohne Bescheinigung deiner Eltern. Ich meine mich zu erinnern, ich habe auch schon mit Tätowierern gesprochen. Ich glaube, mir hat ein Tätowierer das mal erzählt. Minderjährige darfst du eigentlich nicht tätowieren. Die müssen eine Bestätigung von deinen Eltern bringen. Ansonsten kriegst du als Tätowierer möglicherweise Probleme, wenn die Eltern dich verklagen, hey, du hast meinem Kind hier einen Anker gestochen oder sowas. Also selbst bei sowas wie einer Tätowierung darfst du es nicht machen ohne Eltern. Aber chirurgische Eingriffe am Geschlecht, Hormonbehandlung, das scheint mir doch noch wesentlich bedeutender zu sein als jetzt eine Tätowierung oder sowas. Meint ihr nicht? Deswegen, also dieses Thema halte ich auch für alarmierend. Und das hat eben auch diese Wissenschaftler dazu animiert, dort Stellung zu beziehen. Zum einen zu sagen, hier, biologisch ist es, wissenschaftlich ist es völlig unhaltbar. Aber wenn es dann noch dahin geht, dass man dann den Jugendschutz dort auch verändert, das ist, was die motiviert hat, da rauszugehen. Ne? Ja, okay, und dann gab es eben dieses Hin und Her, die schreiben in der Welt, dann schreibt der Queerbeauftragte dagegen. Das nächste, was mich erinnert, ist, dass Matthias Döpfner, das ist der Boss von der Welt. Ich glaube, der ist Herausgeber oder Chefredakteur, weiß ich nicht genau. Nee, Herausgeber wird es nicht sein. Ich schätze, es ist der Chefredakteur. Sorry, weiß ich nicht genau, es ist Matthias Döpfner, jedenfalls der Boss von der Welt. Der schreibt dann auch wieder einen Kommentar, fühlt sich auch wieder genötigt, einen Kommentar zu schreiben, der ja, geradezu duckmäuserisch anmutet, ja, der wirklich den Kommentar von der Biologin, den er die eigene Zeitung abgedruckt hat, den der dann da verreißt. Und er sagt, ja, das, was die da schreibt, das ist natürlich nicht unsere Meinung, aber hey, wir sind die Welt und wir haben das zur Unternehmensphilosophie gemacht, dass wir auch einen gewissen Pluralismus, eine gewisse Meinungsvielfalt abbilden. Frage ich mich, really? Echt? Habe ich letztes Jahr gar nicht mitbekommen bei manchen Themen. Aber egal, sagen sie also, sagt der Döpfer. Und deswegen haben wir auch eben so eine Randmeinung sozusagen gnädigerweise hier den Raum gegeben. Und deswegen, liebe Leute, schimpft nicht so sehr auf die Welt. Wir sind ja voll dabei bei der Queer-Thematik. Aber wir sind halt großzügig, wollten halt auch mal die Biologin hören. Ne? Das hat der Döpfner geschrieben. Ich schildere es ein bisschen überspitzt, aber dieser ganze Kommentar vom Döpfner war extrem überspitzt. Und interessant ist auch, du kannst bei manchen Sachen, bei der Welt ist es so, bei den Kommentaren, da können nicht nur Leute dann selber wieder um den Kommentar kommentieren. Und das ist meistens das Interessanteste, wenn du so große Zeitungen liest, die überhaupt noch eine Kommentarfunktion haben. Was kommentieren die Leute? Was halten die Leute von dem Inhalt da? Und kannst du sehen, dass die Menschen da nur den Kopf schütteln bei dem, was der Döpfner dort schreibt, als Boss der Welt. Und tatsächlich war da drunter eben auch noch so eine Möglichkeit, so Daumen hoch, Daumen runter zu der Meinung dieses Kommentars. Und ich glaube, ich habe noch nie, und ich lese viele so Artikel, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Artikel gesehen, wo es so eindeutig war, wo eine so überwältigende Mehrheit gesagt hat, nein, wir stimmen diesem Kommentar von Herrn Döpfner nicht zu. Nur ganz wenige gesagt haben, ja, das ist die richtige Meinung. Das war extrem, also der Unterschied so. Wo du eigentlich auch denkst, wenn das der Döpfner und seine Leute, die werden es bestimmt gelesen haben, das sind Medienprofis, die schauen dann schon, was da von Echo kommt und wie der das selber so sieht, diese Diskrepanz, würde mich auch interessieren. Aber wie auch immer. Gut, der Döpfner hat sich halt gemüßigt irgendwie, damit seine Zeitung da wahrscheinlich nicht irgendwie an die Queerfront gerät, hat er dort diesen Kommentar veröffentlicht. Daraufhin gab es dann wieder einen neuen Kommentar und so weiter. Und diese, das sind also mehrere Dinge, die vorher gelaufen sind. Und diese Biologin, Frau Vollbrecht, das ist eben eine von den Unterzeichnern von diesem öffentlichen Brief, von dieser Forderung. Ja. Und deswegen haben die schon auf dem Visier gehabt, auf dem Schirm gehabt. Und wenn die an die Uni in Berlin kommt, dann hat man die eingeordnet als queerfeindlich. Aber das ist eben die Frage, ist es das denn wirklich? Brauchen wir überhaupt eine Biologin, die uns erklärt, dass es zwei Geschlechter gibt? Also ich brauche keine. Ich kann euch sagen, echt, egal in welche Kultur du gehst, egal in welcher Zeit, egal in jetzt auch wo, egal welche Religion, egal wo auf der Welt, es gibt zwei Geschlechter. Es ist sogar nicht nur, dass es diese zwei Geschlechter gibt. Unsere ganze Welt ist polar aufgebaut. Und diese Polarität, Glauben aufzuspalten, wie anders soll man das nennen als faustisch? Du glaubst, du stehst über der Natur? Du kannst diese Konzepte brechen? Hey, was ja auch oft viel bekannt ist, ist dieses Symbol von Yin und Yang. In dem Fall aus China, alte chinesische Kultur. Es gibt immer diese Polarität und diese Polarität ist im Balance, in einem dynamischen Gleichgewicht. Eine kann mal größer sein, das andere kleiner, aber es ist immer eine Dynamik da. Das ist ein Grundprinzip des Lebens. Es ist ein Grundprinzip von Erde, diese Polarität. Tag, Nacht, Mann, Frau, Leben, Tod, warm, kalt. Ich meine, du kannst es überall finden. So ist tatsächlich die Natur aufgebaut. Und ich habe mal eine ganze Sendung hier auch drüber gemacht, auch über das Thema Sexualität und das ist ja eigentlich was Großartiges, dass wir diese Polarität haben. Das ist Natur. Wir sind eben perfekt in dieser Natur drin. Wir sind auch polar und das ist wunderbar. Und das ist ein großartiges Prinzip, was die Natur dort hat, um Wandel zu bringen, um Fortschritt zu bringen, weil eben durch diese Sexualität, diese Zweigeschlechtlichkeit, das ist ein biologisches Prinzip, dadurch sichergestellt wird, dass du halt die Genetik, dass sie sich immer mehr verfeinert, immer mehr vermischt auch, dass immer wieder neue Lebensformen entstehen. Und jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Organismus ist etwas Neues. Jeder von euch da draußen, es gibt keinen, der genau diese beiden Ahnenlinien weiblicherseits also von der Mutter und Vater hat. Das ist der Grund, warum es diese Zweigeschlechtlichkeit gibt. Das ist ein biologisches Prinzip. Sich darüber zu erheben, ist aus meiner Sicht schon so grotesk übersteigert. Und deswegen spreche ich darüber. Nicht, um auf die Leute da zu schimpfen, sondern nur, um zu erkennen, In dieser grotesken Übersteigerung kann man diese faustische Bewegung, das kann man dort erkennen. Der Mensch stellt sich über die Naturkonzepte. Und ich meine, wohin soll ich das bringen? Jetzt natürlich, ich zitiere jetzt noch, gehe mal zurück zu dem, was hier der Queer-Beauftragte gesagt hat. Der hat gesagt, Intergeschlechtlichkeit existiert, Transgeschlechtlichkeit existiert. Da stimme ich auch zu. Das ist kein Widerspruch. Das ist das. Sondern natürlich gibt es solche Phänomene wie Intergeschlechtlichkeit, Transgeschlechtlichkeit. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie die definiert sind, verzeiht es mir, weil da sind so viele Begriffe, die jetzt erst neu kommen und die habe ich noch gar nicht gelernt in der Schule. Aber das ist auch eine Lebenswirklichkeit. Natürlich gibt es Homosexualität. Natürlich gibt es Leute, die in dieser Polarität männlich, weiblich, wir alle stehen da irgendwo dazwischen. Und die wenigsten sind irgendwie so im Extrem, sondern jeder Mensch hat auch, du hast diese Polarität in dir drin. Ich als Mann habe auch die weibliche Energie. Das ist überhaupt keine Frage. So ist diese Polarität. Wir sind ja Menschen. So. Und jeder bewegt sich sozusagen irgendwo in diesem Spannungsfeld von dieser Polarität. Und da gibt es auch Leute, die, ja, das ist die Wirklichkeit, es gibt es nicht nur heute, es gab es auch schon vor 1000 Jahren, bei denen das nicht so klar ist, auch in ihrer eigenen Wahrnehmung. Bin ich jetzt mehr Mann, mehr Frau? Dieses Konzept von Hermaphrodit, das ist ja schon ein griechisches Wort, das gab es schon immer. Aber es bewegt sich innerhalb dieser Polarität. Das, was der Queer-Beauftragte Transsexualität und Intersexualität und wie auch immer diese ganzen Begriffe gibt. Mittlerweile gibt es, ich weiß nicht, 30 verschiedene Geschlechter, die da aufbauen. Das mag alles sein, dass es diese Fälle gibt, aber sie spielen sich innerhalb dieser Polarität ab. Aber einen neuen Pol zu bauen, also ein neues Geschlecht zu bauen, was du dann biologisch verankern möchtest oder sowas, das würde sozusagen diese Polarität sprengen. Und das ist mehr faustisch geht nicht. Also mehr sich über die Natur stellen geht nicht. Hey, ich habe eine super Idee und wir passen diese Idee, und umgekehrt, wir passen die Natur an die Idee an. Egal, was die Natur sagt. Und wie gesagt, wir brauchen da keine Wissenschaftlerin, keine Biologin dafür. Das ist einfach gesunder Menschenverstand. Also wirklich überall auf der Welt gibt es halt diese zwei Geschlechter. Aber es gibt auch überall auf der Welt welche, die sich dazwischen bewegen. Und davor habe ich auch Respekt. Und wenn du sagst, es gibt zwei Geschlechter, ist es doch keine Feindlichkeit gegenüber Leuten, die sie irgendwo dazwischen vielleicht auch nicht so eine klare Identität haben. Wo ist das Problem? Das ist keine Feindlichkeit. Das ist keine Diskriminierung von jemandem. Ne? Da wird niemand gebasht. Aber zu sagen, es gibt mehrere Geschlechter und einfach diese nicht nur biologische, sondern diese Lebenswirklichkeit von Polarität auszublenden, also mehr geht für mich nicht. Darzustellen, wie diese Zerrissenheit ist, da ist der Kopf, da ist eine Ideologie. Und die hat auch alle ihre Motivation, die ich durchaus nachvollziehen kann. Wie gesagt, hey, ich bin auch gegen jegliche Art von Intoleranz, Feindlichkeit an Universitäten oder überhaupt im öffentlichen Raum. Bin ich ja dabei. Die Idee ist nicht per se, oder sie kommt zumindest aus einer positiven Absicht. Kann ich noch erkennen, wenn ich guten Willens bin. Ne? Aber wenn du die Idee, deinen Gedanken über die Natur stellst, über das, was offensichtlich ist, also ich meine, mehr Zerrissenheit geht nicht. Ja? Das ist etwas, was zeigt, dass ein Mensch komplett aus dem Gleichgewicht geraten, wenn man solche Positionen hält. Das ist, was ich faustisch nenne. Und wie gesagt, mir geht es nicht darum, jetzt auch den Arbeitskreis kritischer Juristinnen zu bashen. Denn ganz grundsätzlich finde ich das ja gut, wenn an den Unis, wenn man dort sozusagen auch an der Speerspitze ist von gesellschaftlicher Veränderung. Das ist okay. Das ist auch was die Jugend einbringen muss. Und Studenten zähle ich jetzt hier noch zur Jugend als jungen Geist. Das ist durchaus wichtig und richtig. Und sagen nur, ja klar, bringt euch ein. Wir brauchen euch. Aber wenn du natürlich so extrem in der Ideologie steckst, dass du schon losgelöst bist von der Wirklichkeit, dann ist meine Sorge, dass diese ganze jugendliche Energie, dieses auch Fortschreiten und wir wollen verändern und so weiter, dass das halt ausgenutzt wird und es in eine völlig falsche Richtung geschoben wird. Und wir dann wiederum diese Energie nicht mehr haben, wenn es um echte Herausforderungen geht, die wir hier auf der Welt haben. Echte Umweltprobleme. Das beste Beispiel ist tatsächlich, wenn wir nochmal auf das Klima gehen. Ja. Wir haben ja auf der Erde richtig massive Umweltprobleme. Das, was ich letztes Mal mit den Flüssen gesprochen habe. Und das ist, da könnte man noch viel mehr Beispiele holen. Wie gehen wir mit Wasser um? Wie gehen wir mit der Erde um? Industrielle Landwirtschaft, Massentierhaltung, Mining. Wir haben so viele Themen, wo wir als Menschheit gemeinsam nicht richtig mit der Erde umgehen, wo wir falsch mit den Ressourcen umgehen, wo wir nicht wahrnehmen, dass die Erde auch eben ein, ob wir das als ein Lebewesen wahrnehmen oder nicht, aber es ist ein komplexer Organismus. Es sind ganz viele Faktoren drin und dort greifen wir massiv ein. Und dort entstehen Probleme. Die müssten wir verändern. Das wäre die Aufgabe vor allem für die junge Generation jetzt, das zu erkennen und dort ein paar Schritte weiterzumachen. Das sind auch alles Dinge, die wir wirklich verbessern können, weil es unser menschliches Handeln ist. Die Staudämme, die sind nicht vom Himmel gefallen. Wir Menschen bauen die. Da können wir Dinge verändern, Dinge verbessern, vielleicht auch wirklich neu verstehen. Und da fehlt aber dann die Energie. Weil die Energie wird abgezwackt und geht in irgendeine so eine faustische Ebene. Hey, wir beschäftigen uns mit dem Klima. Okay, da kannst du natürlich dann dein Leben lang dran arbeiten und dein Leben lang Aktivist sein, das Klima zu verändern. Aber warum nutzen wir die Energie nicht, um wirklich die Dinge zu verändern, die wir verändern können? Und das sind so viele. Und jetzt haben wir nur das Thema Umwelt gehabt. Ja. Ja, es gibt noch ein drittes Thema, was ich hier ansprechen möchte. Und das ist vielleicht das Schwierigste für mich auch darüber zu sprechen. Was auch in den letzten Wochen viel Aufregung gesorgt hat, das ist das Thema Abtreibung. Aktuell wurde die Debatte angeschoben durch ein Urteil des US Supreme Court, das ist das höchste amerikanische Gericht. Und das ging los, weil ich so ein paar Fakten, die habe ich mir aufgeschrieben. Das ging los, weil im Bundesstaat Mississippi eine Klage bis ans höchste Gericht ging und die haben das dann an den Supreme Court verwiesen. Und in diesem Fall in Mississippi, da ging es, der heißt Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Und da geht es darum, dass im Bundesstaat Mississippi Abtreibungen nach der 15. Schwangerschaftswoche verboten sind, außer in medizinischen Notfällen. Und eine Klinik, nämlich diese Jackson Women's Health Organization, diese Klinik hat dagegen geklagt, gegen diese 15-Wochen-Frist und hat verloren. Und in diesem Zusammenhang hat der US Supreme Court hat der ein eigenes Urteil, was der US Supreme Court in den 70er Jahren gehabt hat, streng genommen waren es sogar zwei Urteile, eins aus den 70ern, eins aus den 90ern, diese alten Urteile hat der Supreme Court jetzt über den Haufen geworfen. Und diese alten Urteile, die beziehen sich eben auf diesen Fall Roe versus Wade. Das war so eine Verhandlung in den 70er Jahren. Und damals hat der Supreme Court entschieden, dass jede amerikanische Frau das Recht hat, ihre Schwangerschaft zu beenden. Und das ist jetzt Zitat, ja, wirklich auch von diesen Gerichten, solange der Fötus außerhalb des Mutterleibs noch nicht lebensfähig wäre. Punkt. Das wurde damals in den 70ern, das war das Urteil des Supreme Court. Jede Frau hat das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, solange der Fötus ohne sie, ohne die Mutter nicht lebensfähig wäre. Und dieses Urteil hat jetzt der Supreme Court gecancelt, sein eigenes Urteil gecancelt, hat gesagt, ja, das können wir eigentlich so nicht machen. Weil, und man muss auf die Begründung hören, weil es nicht in der Verfassung steht. Der Supreme Court hat ja nur die Aufgabe, die Verfassung zu schützen. So. Und in der Verfassung steht aber nichts drin von Schwangerschaftsabbrüchen. Und die amerikanische Verfassung, da stehen viele Dinge ganz dezidiert drin. Da steht zum Beispiel das auch sehr umstrittene, in Amerika so umstrittene Waffenthema. Das steht aber drin, the right to bear arms. Da gibt es dieses Amendment, wo das drin steht. Es gibt, da stehen wortwörtlich drin Sachen zu freier Meinung. Da stehen wortwörtlich drin, dass du nicht einfach willkürlich vom Staat verfolgt werden kannst. Also so gewisse Rechtsstandards, die stehen in der Verfassung drin. Und das ist die Aufgabe von dem Supreme Court, zu gucken, was da steht. Da steht aber nicht drin, du hast ein Recht auf Abortion. Und Abortion, Abtreibungen, Schwangerschaftsabbrüche, das gab es auch schon immer. Das ist kein neues Thema, was wir jetzt erst durch wissenschaftlichen Fortschritt uns erst möglich ist. Das gab es schon immer. Und es war schon immer ein umstrittenes Thema. Das war schon immer ein Thema, wo wir uns als Gesellschaft nicht einig sind, wo ist da richtig und falsch. Und aus dieser Position heraus hat das Gericht aus meiner Sicht völlig nachvollziehbar gesagt, wir als Gericht, wir sind da, weiß nicht, wie viele Leute sind im Supreme Court? 9, 10, 15, ich weiß nicht genau. Wir als Gericht, es kann nicht unsere Aufgabe sein, dass wir ein gesellschaftlich so bedeutendes Thema, was so spaltet, dass wir dort die Politik machen. Sondern unsere Aufgabe als Richter ist zu gucken, sind Gesetze verfassungskonform oder nicht. Das ist die Aufgabe. Aber eine politische Entscheidung, eine so weitreichende Entscheidung zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, das kann ja nicht hoher Rat von Richtern machen. Mit welcher Legitimation? Am Ende wären es, weil wenn das so ist, und so war es ja bisher, dann haben eben eine Handvoll Leute, haben für alle Amerikaner das bestimmt. Und das ist eigentlich nicht richtig. Ja? Das sollte das Gericht nicht machen. Das ist nicht die Aufgabe von dem Gericht. Und aus meiner Sicht deswegen völlig zu Recht haben die Richter jetzt gesagt, wisst ihr was, ey, wir können das nicht entscheiden. Das wäre Anmaßung. Und wir können auch nur demokratisch entscheiden, Hand hoch, und haben so eine Entscheidung, die gilt dann für 300 Millionen Amerikaner. Das ist nicht demokratisch. Das ist auch nicht im Sinne der Verfassung. Sondern die Richter haben gesagt, okay, hier muss irgendeine Entscheidung gefällt werden, dann sollen das aber die Volksvertreter fällen. Und deswegen sagt das Gericht, ey, die einzelnen Bundesstaaten, die haben alle ihre eigenen Parlamente, die Abgeordneten, die Leute dort wählen, und die müssen das entscheiden. Und das ist demokratisch am nachvollziehbarsten. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist, warum das Gericht das auf die einzelnen Bundesstaaten delegiert hat und warum nicht sozusagen der amerikanische Kongress das für ganz Amerika entscheidet. Das mag möglicherweise umstritten sein, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht gut genug drin im Thema. Aber so die Grundidee, dass es eben nicht ein Rat von Richtern, mit welcher Legitimation sollen die so eine Entscheidung fällen. Nein, das muss irgendwo, das muss eine Gesellschaft, das muss der Gesetzgeber machen. Und der ist halt das Volk wählt Abgeordnete und so weiter. So muss es laufen. Ja. Das ist eigentlich grundsätzlich völlig, völlig richtig und vernünftig. Ja. Problem, was jetzt natürlich entsteht und warum sich viele Frauen, gerade in Amerika, aber auch viele bei uns, dann natürlich empören, das ist in Amerika halt diese Bundesstaaten, die sind unterschiedlich. Und da gibt es halt ein paar konservative Bundesstaaten, die dann sofort einen Schwangerschaftsabbruch verbieten. Aber dann ist es immer die Frage so, auch, und da ist auch, die Bundesländer sind da sehr unterschiedlich, was genau wird da verboten? Wird ein Schwangerschaftsabbruch komplett verboten, also schon von Tag 1 an? Oder reden wir hier von der 12. Woche? Reden wir von der 15. Woche? Das ganze Problem ist ja, dass man irgendeine Entscheidung treffen muss. Ich meine, hey, in einer idealerweise völlig freien Gesellschaft, dann könnte man wirklich die Entscheidung einfach dem Individuum geben. Ja? Aber wir müssen ja eine Entscheidung treffen, wie geht man mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch um. Und die beiden Extreme, so zwischen denen wir uns irgendwo bewegen müssen, sein Extrem wäre, hey, es ist komplett verboten von Tag 1, in dem Moment nach der Zeugung, jede Art von Schwangerschaftsabbruch wäre verboten. Das wäre das eine Extrem. Und dann das andere wäre, dass man sagt, naja, du könntest auch die Schwangerschaft noch am Tag deiner Entbindung abbrechen. Und dann kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Hey, das Baby ist ohne dich auch nicht lebensfähig. Könntest du nicht auch das Baby entsorgen, wenn du nicht willst? Und ich frage das bewusst, weil wir reden hier von einer Extremposition. Nur wenige Leute fordern das. Aber es gibt auch Leute, die das fordern, ohne Witz. Und man kann auch diese Frage stellen. Tatsächlich, wir können ja frei denken, muss man auch diese Frage stellen. Weil es gibt Naturvölker, wo das der Fall ist. Also Naturvölkern, da, wenn eine Frau ein Kind auf die Welt bekommt, was nicht gesund ist, was offensichtlich halt eine Behinderung hat, dann wird das Kind getötet. Das ist natürlich für uns moderne Menschen nach unserem Wertekanon nur schwer verständlich. Aber hey, wir müssen feststellen, das ist Natur. Das ist Naturvolk und so läuft es dort. Es kann ja nicht unbedingt unser Standard sein. Ne? Und jetzt, wenn ich diese Extreme aufzeige, irgendwo dazwischen muss man sich auf eine Regelung einigen. Und das Problem bei der Abtreibung ist halt, dass es eben keine offensichtliche Grenze gibt. Ja, man einigt sich dann auf 12 Wochen oder 15, aber die Natur gibt es nicht her, so eine klare Zäsur. Hier ist es noch kein Mensch und jetzt ist es ein Mensch. Ab wann ist der Mensch ein Mensch? Das ist total schwer zu bestimmen. Und ich habe da auch keine Antwort drauf. Das ist total schwierig. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, in Indien, da ist es so, dass viele Frauen ihren Kindern erst nach einem Jahr überhaupt Namen geben. Und dieses Namen geben, das ist auch ja so ein symbolischer Akt. Also jetzt hast du einen Namen, jetzt bist du ein Individuum, jetzt hast du sozusagen auch Rechte. Wenn du einen Namen hast, dann jetzt bist du Mensch. Und es gibt, wie gesagt, in Indien, auch nicht alle, Indien ist riesig, aber ich weiß es, dass es dort auch vorkommt, dass solange die noch so klein sind, haben die keinen Namen. Weil die Kindersterblichkeit auch hoch ist. Und erstmal schauen, ob sie das Kind überhaupt durchsetzt, so, also ob das das erste Jahr übersteht. Und dann kriegst du einen Namen. Was ich damit sagen will, ist, es gäbe verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber entweder wir wären jetzt so total freie Gesellschaften und wir überlassen es einfach den Menschen selbst. Das können wir machen, wenn wir eben Menschen wären, die im Gleichgewicht sind. Aber so wie heute unsere Gesellschaft ist, müssen wir irgendeine Regelung finden zwischen diesen Extremen. Und meistens guckt man dann halt irgendwo im Laufe der Schwangerschaft 12 Wochen, 15 Wochen. Ich will jetzt gar nicht sagen, was ich persönlich für das Richtige halte. Wenn du sagst, weil egal wo die Frist ist, kannst du sagen, ja, und einen Tag später ist es Mord oder was? Und einen Tag vorher ist es okay? Schwierig. Deswegen ist das Thema so schwierig, weil es eben keine klare Grenze gibt. Aber dass eine Entscheidung getroffen werden muss, das liegt auf meiner Sicht aus der Hand. Aus meiner Sicht auf der Hand so rum. Und diese Entscheidung, die kann man ja nicht irgendwelchen Richtern überlassen. Wieso sollen die Richter sowas entscheiden? Das kann nur das Volk entscheiden. Und so wie wir halt heutzutage organisiert sind, heißt es Parlamente, Abgeordnete, Diskussionen. Und wenn es sogar in kleineren Rahmen ist, also in den Bundesländern, hast du auch eine größere Möglichkeit, dich wirklich einzubringen und vielleicht in dieser politischen Debatte und in diese Entscheidungsfindung auf die Einfluss zu nehmen. Wo setzt man die Grenze? Was ist erlaubt, was nicht? Ja? Und deswegen, man muss eine Entscheidung fällen. Und deswegen finde ich das Urteil von dem Gericht völlig richtig. Wenn wir eine Entscheidung fällen müssen, dann nicht wir als Richter, weil es wäre Anmaßung, dann muss es der Gesetzgeber machen. So viel erstmal dazu. So. Das andere ist natürlich bei dem Thema Abtreibung, und ich werde dem hier nicht gerecht, weil ich das jetzt nur so als Beispiel heranführe zu diesem faustischen Thema. Aber man müsste natürlich, da gibt es noch viel, viel mehr Aspekte. Ganz grundsätzlich ist es halt so, wenn wir das mal loslösen von diesem ganzen rechtlichen und Regulierungen, die aus meiner Sicht notwendig sind, so, aber ich mag das auch nicht, aber wenn wir es wieder rein so aus der menschlichen Perspektive sehen, dann ist jede Abtreibung ist eine Tragödie. Erstmal jede Abtreibung ist eine Tragödie. Und wenn Frauen in Not sind, dann brauchen die unbedingt auch Hilfe, dann brauchen die Unterstützung. Und ich kann das völlig verstehen so und finde es auch unerträglich, wenn dann Frauen in sozialer Not sind, möglicherweise in einem familiären Umfeld leben, wo so viel Druck ist. Da gibt es ja die verschiedensten Szenarien. Und wenn dann Frauen schwanger werden, junge Frauen, Mädchen vielleicht noch, und dann einfach keinen Ausweg sehen, einfach niemanden haben, dann kann ich das verstehen, dass es in dem Fall für diese Frau, für dieses Mädchen, für dieses Individuum die richtige Entscheidung ist. Das kann ich nachvollziehen. So. Aber es ist trotzdem eine Tragödie. Und ich würde nie leichtfertig jemanden zur Abtreibung raten. Ich persönlich, ich kenne Frauen, die in jungen Jahren mal abgetrieben haben und die auch ihre Gründe hatten, aber denen das ein Leben lang immer wieder beschäftigt. So. Das ist eben, und das, jetzt kommen wir zu diesem, warum ich das hier heute reinnehme und eben auch als ein faustisches Beispiel sehe. Ein Schwangerschaftsabbruch ist eben nicht das gleiche wie ein Zahnarztbesuch. Und das darf nicht zu einer Routine werden. So. Etwas, naja, da ist was im Bauch, ja, zack, wegoperieren, fertig, Problem gelöst. Es gibt Situationen, wo das die richtige Lösung ist. Da gibt es medizinische Gründe, es gibt Gewalt, was ist, wenn eine Frau vergewaltigt wurde und so weiter. Und da, klar, da muss man den Frauen auch irgendwo Freiraum lassen. Weil wie schon im schwarzen Buch steht, nicht der Mensch ist fürs Gesetz gemacht, sondern das Gesetz für den Menschen. Und es ist dann eben auch, das ist dann auch in der Hand letztens von Richtern auch, jeden einzelnen Fall zu betrachten und zu gucken, was hat denn die Frau da gemacht. Und es darf auch aus meiner Sicht auf keinen Fall so sein, dass dann die Frauen auch noch kriminalisiert werden und dann vielleicht noch irgendeine Strafe bekommen, weil sie abgetrieben haben. Ja, das darf nicht sein. Aber so muss es ja auch nicht sein. Ja, und so muss es auch in Amerika nicht sein. Aber letztens ist es dann auch deren Sache wiederum, wie die sich organisieren. Aber was eigentlich so traurig ist bei dem Thema, ist eben, jede Abtreibung ist eine Tragödie. Im Grunde genommen ist es doch eigentlich so, dass es das Schönste ist auf der Welt. Dieses Wunder, wow, da entsteht ein neues Leben. Da haben sich Mann und Frau, und nur dort geht's, so nochmal zum Thema Biologie, da haben sich Mann und Frau, sind irgendwie angezogen worden. Dann gab es dieses Abenteuer von Erotik, Sexualität, diese extrem reizvollen Dinge, die da passieren. Und daraus entsteht dann neues Leben. Ich meine, im Grunde genommen, weißt du, Irgendwer hat mal gesagt, der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Das ist so einfach gesagt, aber genau so ist es. Im Grunde ist das großartig, das Leben, dass es funktioniert. Wow, hier entsteht neues Leben als Frau in deinem Leib. Das ist im Grunde sind es so unfassbar großartige Prozesse. Aber die, wenn die natürlich konfrontiert sind mit der menschlichen Lebenswirklichkeit, mit sozialen Problemen, Familie, Armut und so weiter, dann wird auf einmal das größte Wunder, eins der größten Geschenke, die wir sozusagen haben. Hey, keiner weiß, woher kommen wir. Du kannst natürlich sagen, Gott hat uns alle geschaffen, aber für mich ist es einfach nur ein Wunder, ein Mysterium, Leben und das Sexualität, Fortpflanzung, unglaublich großartig. Und wie immer wieder entsteht ein neues Individuum mit einem neuen genetischen Code, den es so vorher noch nie gegeben hat. Das ist doch ist großartig. Aber leider, und das zeigt eben diese, wie sehr wir als Gesellschaft auch aus dem Gleichgewicht geraten sind, leider ist in so vielen Fällen ist dieses Wunder eine Belastung für die Frau. Und das sind die Dinge, wo wir ansetzen müssen. Wie gesagt, jeder Einzelfall, wenn eine Frau in Not ist, muss man gucken, dass es für sie Möglichkeiten gibt. Und wenn es keine andere gibt, dann kann das auch eine Abtreibung sein. Ich bin dort, setze dort nicht auf irgendein Paradigma oder sowas, wie jetzt die Kirche so, die ein Dogma hat, das darfst du nicht. Denn letztendlich ist es so, wenn wir haben schon eine ganze Menge Kinder auf der Welt, die auch nicht gewollt sind. Und das kreiert dann noch mehr Leid. Kinder, die von vornherein nicht gewollt sind. Ich meine, das verstärkt diese ganzen Effekte noch. Nur, die Probleme liegen eben im sozialen Bereich. Wie ist unsere Gesellschaft organisiert? Wie kann es überhaupt sein, dass eine junge Frau so in Not gerät? Also das sage ich jetzt einfach so als Mann. Wie kann das sein? Ey, meine Art von Männlichkeit definiert sich so, wir als Männer, unsere Kraft sollte dafür da sein, dieses Leben zu schützen. Eben eine Frau zu schützen, eine junge Mutter zu schützen. Und das tut mir persönlich richtig weh zu sehen, dass in unserer Gesellschaft so viele Schwangerschaften gibt, die betreffende Frau in Not bringen. Ne? Das zeigt für mich auch schon, hey, was für eine komische Gesellschaft leben wir eigentlich? Wie kann sowas sein? So? Wie ist sowas nur denkbar? Ja? Und natürlich kann man diese Dinge nicht von einem Tag auf den anderen verändern und können uns das erst recht nicht von der Politik erwarten, dass die jetzt da ein supergerechtes Gesetz, einen Gesetzentwurf hat, der da alles unter einen Arm bringt. Bekommen wir nicht hin. So. Aber eine Regelung muss die Politik irgendwo treffen. Aber die Probleme von Frauen, von Not, die müssen wir als Gesellschaft insgesamt angehen. Und das ist, um was es hier auch geht. Wir brauchen eine andere soziale Politik. Nicht nur Politik, sondern wir müssen oder wir sollten mal wieder zu einer Gesellschaftsform kommen, wo wir diese Probleme nicht en masse haben. Aber wenn wir jetzt so den Weg gehen, den viele Leute vorschlagen, die so eine Abtreibung als etwas ja, ganz Banales, einen banalen Eingriff sehen, wenn wir in diese Richtung gehen, was für eine Art Gesellschaft entwickeln wir denn dann? Irgendwann mag es dann sogar Leute geben, wo die sagen, naja, Schwangerschaftsabbruch, das ist eigentlich die bessere Alternative als Verhütung. Verhütung wäre wichtig. Und da kritisiere ich auch voll diese ganzen Religionen und Kirchen, die eben auch die Verhütung komplett ausblenden. Und dort sollten wir Aufklärung betreiben, mit den Menschen sprechen, mit jungen Frauen sprechen. Aber selbst egal, wie viel du über Verhütung redest, es wird immer ungewollte oder ungeplante Schwangerschaften geben. Ungeplant heißt ja noch nicht ungewollt. Das wird's immer geben. So. Und natürlich, dort kann man viel verbessern. Aber wenn wir in so eine Gesellschaft kommen, wo Verhütung gar nicht mehr als notwendig gesehen wird, manchmal vielleicht sogar als was Negatives, weil es hat auch gewisse gesundheitliche Einflüsse, oder? Pille, weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde, als Frau jahrzehntelang eine Pille zu nehmen, die den Hormonhaushalt ein bisschen umstellt, das ist ja wieder genau das Gleiche. Du greifst ein Gleichgewicht. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, obwohl es durchaus Gründe dafür gibt, keine Frage. Was gibt es noch? Eine Spirale ist letztens auch etwas zustopfen, da einen Fluss durchbrechen. Ja? Das ist auch wieder ein Eingriff. Das ist auch aus meiner Sicht nicht das, was man idealerweise haben sollte. Flüssigkeiten müssen fließen, auch die Körperflüssigkeiten, irgendwelche Dinge zuzulocken. Vielleicht keine gute Idee. Naja, dann am naheliegendsten ist natürlich sowas wie ein Kondom. Aber es hat halt eine gewisse Primitivität. Also ich kann schon verstehen, dass manche Leute das nicht wollen. Aber wenn wir dann in so eine Gesellschaft gehen, die dann Abtreibung als etwas ganz Banales, also banalisiert, eine Tragödie banalisiert und irgendwo institutionalisiert. Ach ja, ja, schwanger, na gut, dann ist der und der Ablauf, dann gehe ich da hin und dann zack, weg und weiter. Und man dann vielleicht irgendwann im Laufe eines Lebens so 5, 6, 10 Abbrüche hat. Das ist die völlig falsche Richtung. Ja. Das heißt, das schwierige Thema ist zum einen natürlich Frauenrechte, Frauen schützen und ey, ich bin da so sehr dahinter. Und ich sage das die ganze Zeit, auch wenn es weltweit geht, in Ländern wie Afrika mit diesen extrem hohen Geburtenquoten. Ey, das Einzige, was wirklich hilft, ist Frauenrechte stärken. Das ist die Frauen stärken. Und wenn es um Familienplanung geht, dann da muss man die Frau stärken. Weil das ist die richtige Medizin, um wieder ein bisschen ins Gleichgewicht zu kommen. So. Aber Frauen stärken heißt nicht Abtreibung banalisieren. Weil wie gesagt, jede Abtreibung ist eine Tragödie für die Frau. Und ich kann verstehen, wenn die in Not ist, verstehe ich das. Ich verurteile hier null. Aber das zu banalisieren und zu sagen, naja, das hab dich nicht so, mal wieder Abtreibung, das ist der falsche Weg. Damit hilfst du den Frauen nicht. Das ist für mich kein Frauenstärken. Sondern letztens ist es wirklich ein Symptom für eine völlig aus dem Gleichgewicht geratene Gesellschaft, wenn sowas so sehr ist. Es ist vielleicht in diesem Kontext, den ich hier so jetzt ja heute habe, dass das so faustische Themen sind. Das ist vielleicht bei der Abtreibung nicht am deutlichsten zu erkennen, weil tatsächlich das Thema Abtreibung gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Und es war schon immer schwierig. Und völlig einig sind wir uns, man muss auch pragmatische Lösungen finden. Und was jetzt da in Amerika auch tatsächlich droht und warum sie viele aufregen, was ich echt auch voll verstehe, ist, wenn jetzt gibt jetzt Staaten, wo halt Abtreibung nicht möglich ist. Was machen die Leute? Wenn du halt dir das leisten kannst, gehst du einfach in einen anderen Staat, machst ein verlängertes Wochenende und klärst es für dich. Aber wenn es in deinem Staat nicht geht und dann Leute, die sich das nicht leisten können, mal woanders hinzugehen, und das ist also am Ende sind es immer vor allem die armen Leute, wo diese Probleme voll durchschlagen, ja, dann bist du wahrscheinlich gezwungen, mit irgendwelchen illegalen Abtreibern dich einzulassen. Früher hat man den Begriff Engelmacher gehabt, ja. Manche Leute haben zu mir schon Engelmacher gesagt, wo ich Engelmeier heiße. Also nicht verwechseln, so. Das sind zwei völlig unterschiedliche Namen. Ne? Aber früher gab es diesen Begriff der Engelmacher, also so Abtreibungen, die halt dann auch saugefährlich waren, auch für die Mutter. Und ey, solche Notsituationen, das darf es nicht geben. Wir müssen immer Gesetze haben, die auch da irgendwelche Freiräume lassen. Beziehungsweise eben dann der Umgang mit dem Gesetz. Dass man sagt, okay, es ist zwar ein rechtlich nicht erlaubte Abtreibung, aber hey, hier haben wir einen Notfall und da ermöglichen wir etwas, ohne dass jetzt da Polizei oder Justiz da irgendwie mit reinspielen, weil die da eigentlich nichts damit zu tun haben. Ja. Also dieses Thema Abtreibung gibt es natürlich schon lange und das ist ja auch keine Handlungsempfehlung von mir oder wie man sich da positionieren sollte. Ich sage selber, es ist total komplex. Und was es mir nur ging, ist, weil das aktuell so war, zu sagen, das Gericht, da urteilen irgendwelche alten weißen Männer über Frauen, das stimmt so nicht. Sondern im Gegenteil, dass das Gericht eben so eine schwere Entscheidung nicht fällen kann und sagt, hey, das können wir gar nicht entscheiden, weil wir sind auch nicht Gott. Das muss das Volk machen. Ihr müsst da halt Gesetze finden. Das ist zumindest der richtige Weg. Ja. Aber das Entscheidende wäre eben, wir müssen die Lebensbedingungen von den Menschen verbessern, von Menschen Natur. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder sage, so eine Grundforderung. Wenn du wirklich willst, dass sich die Umstände auf dieser Welt verbessern, wenn du wirklich willst für Umweltschutz, wenn du bei all diesen Fragen entscheidend wäre, wir müssen eine Politik für den Menschen machen. Wenn du die Position des Menschen stärkst, Wohlstand und dass sich der Mensch gut fühlt, dann kommt er automatisch mehr in so ein Gleichgewicht rein. Und in so einem Gleichgewicht, ein Mensch, der im Gleichgewicht ist, der bringt nicht so viel durcheinander. Dann besteht nicht so viel, da entsteht dann nicht so viel Umweltverschmutzung und dieses Ausbeuterische und diese ganze soziale Verwahrlosung, die sich ja dann überträgt auf, dass die Umwelt auch verwahrlost. Wir müssen den Menschen stärken. Und wenn du den Menschen stärkst und in dem Fall Abtreibung eben die Frauen stärkst, dann verringern sich von vornherein diese Probleme so. Das ist der Weg, den wir gehen sollten. Und das ist, warum ich dieses Thema eben so wichtig finde. Weil ich finde es gut, wenn die Jugend diese Themen aufgreift und nach vorne bringt und Veränderungen und Gerechtigkeit. Das ist die Stärke der Jugend. Und ich sag's euch, wir als Gesellschaft, wir brauchen es immer. Auch da, die Jugend, diese Energie von der Jugend, die ist wichtig. Ich kann es euch nur zurufen, ja, wir brauchen euch. Aber aus meiner Sicht wäre es halt hilfreich, wenn die Energie nicht irgendwo in Kanäle geht, wo sie letzten Endes entweder verpufft, weil du dich mit irgendwelchen Hirngespinsten beschäftigst, Dinge verändern willst, die nicht zu verändern sind, wie Geschlechter oder sowas. Oder möglicherweise sogar deine Energie in Richtung geht, die nicht nur verpuffen, sondern sogar negativ irgendwelche Schäden anrichten, das tut mir halt weh. Wir brauchen diese jugendliche Energie und die kann auch mal übers Ziel hinausschießen und auch mal das gehört, das ist wie so ein Denkprozess. Da kannst du mal Dinge raushauen, so. Das ist, was wir brauchen, aber es müsste halt mal zu den Problemen geben, die wir haben. Und das ist eben diese großen Umweltschutzprobleme auf der Erde. Da können wir uns drum kümmern. Da können wir was machen als Menschen. Da können wir Dinge verbessern. Oder eben auch, und das scheint mir Hand in Hand zu gehen, diese großen sozialen Probleme. Wir müssen gucken, dass wir die Lebensbedingungen der Menschen verbessern, dass wir die Lebensbedingungen von Frauen verbessern. Das ist, was unser Streben sein sollte. Und dazu brauchen wir die Jugend und dazu brauchen wir auch Engagement. Ne? Und ein weiterer Punkt, weil viele jetzt so glauben, so, und ich habe es euch am Anfang gesagt, ich gehöre zu keiner von diesen Lagern. Ne? Gerne Leute möchten ein Lager schieben, aber ich stehe da außerhalb. Ich gehe meinen eigenen Weg. Nur um jetzt nicht in diesen Verdacht zu geraten, ich greife hier nur sozusagen die ganzen woken, linken, progressiven Ideologen an. Nee, dieses Phänomen, dieses Faustische, das sehe ich an anderer Stelle ganz genauso. Wenn ich nur mal gucke, vor ein paar Tagen haben wir im Homeoffice, hat Kollege Höfer darüber berichtet, über diese Geschmacksverirrung, ja, als eine Folge von seiner Covid-Erkrankung, und er ist nicht der Einzige davon, wo mit den Geschmäckern was durcheinander gerät. Geschmack, Geruch, Dinge riechen anders und zwar nicht besser als vorher. Und da hat er drüber gesprochen, ja. Hat das erzählt, was ihm selber passiert, aus erster Hand. Er erzählt, was er erlebte. Und wenn ich mir dann anschaue, dass es dann von Leuten dann zum Teil so, von manchen Leuten so, also so harte Kritik gibt, so fiese Kritik auch, dann, und ich kenne das selbst bei mir auch, ja, da frage ich mich immer, okay, warum triggert dich das so? Warum wirst du da so leidenschaftlich? Weil du um dein Weltbild kämpfst. Weil da ist es auch wieder so, da haben Leute eine Idee im Kopf, die vor 2 Jahren entstanden ist. Corona, hey, das ist alles fake hier. Ist ein Mittel, um sozusagen politisch diese Welt zu verändern. Und hey, diese Gedanken waren vor 2 Jahren völlig legitim, also so drüber nachzudenken. Aber heute, 2 Jahre später, wenn jemand aus seinem echten Leben erzählt, was er für Probleme hat mit Corona. Und ich habe es ja auch schon ein paar Mal gemacht. Corona ist tricky. Und wir wissen noch lange nicht, was da alles auf uns zukommt. Wenn man das nicht mehr akzeptieren kann, das ist wirklich aus dem echten Leben. Das ist Natur. Ein echter Mensch erzählt. Aber wenn das, was der sagt, nicht in die eigene Bubble, in die eigene Idee reinpasst, dann verteidigt man diese Idee. Und dann wird man auf einmal so leidenschaftlich. Und dann haut man drauf, sodass ich mir denke, boah, das ist auch völlig überzogen. Das ist genau der gleiche Mechanismus wie bei der Klimadebatte. Der gleiche. Es gleicht sich. Da ist zum einen die Wirklichkeit. Die will ich aber nicht wahrnehmen, sondern weil die Idee, die ich im Kopf habe, die ich schon davor hatte, die ist mir wichtiger. Und diese Idee drücke ich durch. Das ist der faustische Trip. Das ist nichts anderes. Das ist auch wieder so, der eigene Trip ist stärker als das, was die Wirklichkeit sagt. Ja. Und das ist, was einen so, wo es einen so zerreißend droht, was einen so auseinandernimmt. Und das ist, was wir in unserer heutigen Gesellschaft ganz, ganz massiv sehen. Vor allem in der westlichen Gesellschaft sehen wir das überall. Und das sind halt Symptome. Und vielleicht zum Schluss noch, wir sehen diese Dinge überall und das macht einen Sorgen, es ist beunruhigend. Diese Cancel Culture, hey, wo soll das nur hinführen? Oder diese ganze Spaltung rund ums Thema Corona, wo soll das nur hinführen? Impfen und so weiter, wie hart mittlerweile dort auch gar nicht mehr Argumente ausgetauscht werden, sondern wirklich man nur noch kämpft. Das ist dieses Verteidigen des eigenen Weltbilds, die eigene Burg. Oh, wir sind unter Attacke, jetzt schalte ich in Verteidigungsmodus. Und weil es da draußen auch einen Haufen kraftvolle Menschen gibt, dann ist auch deren Verteidigungsmodus halt echt heftig, wo du denkst, oh, krass, was für große Geschütze die auffahren. Ne? Aber letzten Endes ist es nur dieses Verteidigen des eigenen Weltbilds. Und das ist ein Symptom für diese faustische Gesellschaft, wo so vieles aus dem Gleichgewicht geraten sind, dass selbst wenn du etwas erzählst aus deiner eigenen Lebenswirklichkeit, so selbst erlebt hast, dass selbst das, wenn das nicht ins Bild passt, dann wird einfach nur draufgehauen. Das ist das Gleiche. Es gleicht sich. Und das ist eben nicht nur ein Thema von links oder rechts oder jung oder alt. Es ist für uns Menschen ein Thema. Und zu diesem ganzen Faustischen gibt es auch eine Medizin, die ich noch zu bieten habe. Ja. Die Medizin ist das, was ich euch immer wieder sage. Selbsterkenntnis. Erkenn dich mal selbst. Erkenn deine Natur. Und das, was du erkennst, nimm das an und leb das. Und Selbsterkenntnis, ja, wie bekommt man die? Also ich meine, ich hab die zum Beispiel sehr viel auf Reisen bekommen. Jetzt weiß ich, das kann nicht jeder reisen. Aber wenn du so sehr in diesen ideologischen, in dieser Unausgeglichenheit, in dieser Zerrissenheit, in diese so wenig ausbalanciert bist, ich würde so einem jungen Menschen empfehlen, hey, geh mal ein halbes Jahr nach Indien, geh mal nach Südamerika, geh mal nach Afrika und guck mal dort. Und dann kannst du auch mal durchaus deine Ideen mal mit den Menschen mal austauschen. Red mal mit einem ganz normalen Inder so und erklär dir mal, wie du das mit den Geschlechtern siehst. So. Und ich glaube, da das kann eine große Medizin sein, die dich da wieder erdet. Das ist es nämlich, Erden. Das Faustische ist auch so losgelöst. Das ist diese Maßlosigkeit, dieses Eifern, dieses Ungeerdete, dieses Abdriften so. Aber die Erdung, die kannst du eben bekommen. Auf Reisen, einfach durch Lebenserfahrung, letztens durch Selbsterkenntnis. Und jedem jungen Menschen, ich kann das so gut nachvollziehen, in unserer modernen Welt, wo eben so vieles so aus dem Gleichgewicht geraten ist, das ist vielleicht auch schwierig, tatsächlich solche es ist vielleicht schwierig für junge Menschen, ihre Identität zu finden. Das ist ja genau Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Und das ist vielleicht nicht einfach. Selbst bei so Fragen von Geschlecht verliert man da ein bisschen die Orientierung. Was hilft zur Orientierung? Dein innerer Kompass. Den sollst du finden. Ja. Und das ist so die Medizin, die ich bieten kann. Ja. Oder auf die ich nur jedem raten kann. Ja. Auch so ein Körpergefühl zu entwickeln. Ja, auch das ist natürlich etwas, das musst du halt machen, wenn du in der Pubertät bist. Dein Körper wandelt sich. Plötzlich gewinnt diese sexuelle Geschichte, die gewinnt halt Raum in deinem Leben. Plötzlich sind da Hormone, es entstehen Triebe, all diese Sachen. Da gilt es, ein Körpergefühl entwickeln. Und wieder, das ist Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis ist nicht nur, oh, ich meditiere und es geht um den Geist, sondern es geht auch um den Körper. Das bist auch du selbst. Dein Gefühl dafür entwickeln. So. Und das ist halt in unserer oberflächlichen Gesellschaft, gehen solche Dinge verloren. Und wenn Leute ein wenig Körpergefühl haben, ja, dann entstehen auf einmal diese Disorientiertheiten. Das ist, was man stärken kann. Also, lass die Finger von irgendwelchen Hormongeschichten so als Teenager. Außer sie sind jetzt wirklich medizinisch indiziert. Sowas gibt's auch. Da will ich jetzt mich gar nicht hier rauslehnen. Gibt's da verschiedene Beispiele. Aber Körpergefühl entwickeln. Und wie entwickelt man Körpergefühl? Auch da wieder, geh raus und leb. Leb einfach. Ja. Alles, was Leben bietet, entwickelt Körpergefühl. Früher haben sie gelacht über die Hippies hier in den Woodstock oder sowas. Wenn die sich alle nackt ausgezogen haben, sind im Schlamm gerutscht. Aber das Körpergefühl, das ist, um was es dort geht. Das ist es. Weißt du, auch mal, ey, jetzt nur so ein Beispiel. Du musst jetzt nicht im Schlamm hüpfen, um ein Körpergefühl zu entwickeln. Aber solche Dinge dienen dafür. Mach halt das, was dir genehm ist. Aber entwickelt Körpergefühl, entwickelt Erfahrung mit eurem Körper und kommt zu euch selbst. Und dann lösen sich automatisch diese Orientierungsschwächen, diese Probleme lösen sich dann auch auf. Jo, zum Schluss wollte ich doch jetzt euch noch was sagen. Aber ich glaube, es ist alles gesagt, was ich zum Thema für heute habe. Deswegen Selbsterkenntnis, schaut nach euch selbst, schaut auf die Natur, spürt dieses Gleichgewicht. Wir alle sind in diesem Yin und Yang-Ding drin und das ist großartig, das ist Leben. Wenn du gegen das bist, dann kann nicht die Antwort sein, boah, wir zerstören jetzt einfach diese Polarität, sondern eher wieder gucken, wie kann ich mich selber wieder eintunen in diese größeren Räder. In so größere Räder, da seine Hand reinzustecken, ja, da kannst du dir nur wehtun, das kann auf Dauer uns nicht weiterbringen. Jo, ich hoffe, es waren ein paar anregende Gedanken für euch dabei, ein paar Ideen. Und ich bitte euch alle auch um Nachsicht. Wer jetzt da draufhauen will, auf mich, auf welcher Seite auch immer, könnt ihr machen, aber ey, letztens ist es wichtig, dass wir miteinander reden, dass wir diese Gedanken austauschen. So. Und das ist, was wir hier halt machen. In diesem Sinne, danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr bis zuletzt hier dabei geblieben seid. Bleibt uns gewogen. Bis nächstes Mal. Ciao. So long.